Offenbarung steht heute in der Apostelgeschichte. Ich lese das Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Hier wird von der Gefangennahme und Befreiung des Petrus berichtet. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vors Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen von Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel aber sagte: Leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte: Wirf den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachsoldaten vorüber, ebenso am zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang, doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: Es ist also wirklich wahr. Der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Amen.
Das Thema heißt: Wofür dürfen wir denn beten? Ja, ihr Lieben, für was betet man denn in so einer Situation, die Petrus da hatte? Es gibt ja dieses Sprichwort, das da sagt: Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, darf man den Kopf nicht sinken lassen. Tja, das hört sich im ersten Moment ein bisschen witzig an, aber wenn einem das Wasser wirklich bis zum Kopf steht, dann ist das überhaupt nicht witzig. Wenn es erstmal so weit gekommen ist, ist das viel leichter gesagt als getan. Und wenn man erstmal mittendrin ist in der Bredouille, hat man auch eigentlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, oder? Kann man überhaupt noch großartig was machen? Und vor allen Dingen die Frage, die sich ja dann auch stellt: Ja, und was macht Gott jetzt eigentlich? Tut Gott da irgendwas? Diese biblische Geschichte, die wir gerade gehört haben von Petrus, wie der inhaftiert wird und dann vom Engel wieder rausgeholt wird aus dem Gefängnis, wow, das würde man höchstens als so einen großen Hollywood-Blockbuster-Film erwarten. Was für eine Szene. Und selbst da, als Hollywood-Film, würde die ganze Szene immer noch ziemlich kitschig und abgefahren wirken, oder? Stellt euch das mal vor. Petrus im Gefängnis, angekettet von allen Seiten. Die Erde bebt, ein Engel Gottes erscheint auf der Bildfläche und der Engel stupst den Petrus erstmal so richtig an, dass der ein bisschen wach wird. Und dann muss er ihn noch bei der Hand nehmen und aus dem Gefängnis rausführen, denn der Petrus ist so dermaßen verdattelt und verwirrt, dass er überhaupt nicht merkt, was da eigentlich passiert. Er denkt, er hat eine Vision, er ist nicht richtig bei sich. Geschweige denn, dass er realisiert und glauben kann, dass das, was er da gerade meint zu sehen, tatsächlich die Wirklichkeit ist und nicht irgendein Hirngespinst oder ein Wunschtraum seiner verfolgten Seele. Deshalb heute, wie dürfen wir eigentlich beten? Und das Wunder der Befreiung und warum wir das manchmal so schwer haben, das zu glauben. Gucken wir nochmal genau hin, was passiert hier eigentlich? Nummer eins, deutlich zu sehen, Petrus kommt ins Gefängnis. Na klar, damit fängt die ganze Sache an. Und man hat den Eindruck, als wenn König Herodes so richtig auf Wahlkampftournee wäre. Erinnert an die gegenwärtige Politik, ja? Herodes ist auf Wahlkampftournee. Was macht er? Er macht sich Liebkind bei der Bevölkerung. Er muss Punkte sammeln, na klar. Und weil es in schweren Zeiten gut ankommt, wenn man als Regierungschef als so ein richtig harter Hund auftritt, macht er genau das. Er lässt schon mal einen von den führenden Leuten bei den Christen köpfen, das ist Jakobus. Nummer eins schon mal. Tja, so präsentiert er sich als Hüter von Recht und Ordnung und als Bewahrer der Tradition. Damit punktet man bei den Leuten. Herodes inhaftiert auch Petrus aus Kalkül. Er will den Juden gefallen. Ganz am Anfang war schon Stephanus gesteinigt worden. Und als nächster in der Reihe, wie gesagt, Jakobus. Und weil es so prima lief, ist jetzt Petrus an der Reihe. Im Text haben wir gehört, ein paar andere Leute auch noch. Der wird jetzt einkassiert. Petrus sitzt im Hochsicherheitstrakt, bewacht von 4 Abteilungen zu je 4 Soldaten. Und? Schlechte Aussichten für Petrus, oder? Hier fängt unsere Geschichte so richtig an. Nummer 2. Die Gemeinde betet inständig. Steht hier. Tag und Nacht. Die treffen sich zur Gebetsgemeinschaft. Vers 5. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Und an der Stelle bin ich irgendwie eingehakt. Ich frage mich nämlich, Moment mal, wofür beten die Leute von der Gemeinde eigentlich ganz genau? Wofür beten die wirklich? Ich weiß nicht, ob die bisher mit ihren Gebeten für die inhaftierten Leute so viel gute Erfahrung gemacht haben. Wie war das noch? Stephanus gesteinigt, Jakobus geköpft und jetzt Petrus im Knast. Ja, und dann, wofür betet man da? Die Chancen stehen nicht so doll gut, oder? Sie mussten damit klarkommen, dass offensichtlich nicht alle ihre Gebete so erhört worden waren, wie sie das gehofft hatten. Jakobus. Ganz im Ernst. Wofür betet man in so einer Situation? Herr, schenk in dieser Situation bitte deinen Frieden. Amen. Das ist eine Sorte Gebet. Herr, schenk ihm Kraft, dass er bis zum Ende durchhalten kann. Amen. Kann man auch beten. Herr, schenk ihm ein gnädiges Ende. Kann man auch beten. Herr, schenk Gnade, dass sein Leben und, naja, vielleicht auch sein Tod zu einem starken Zeugnis deiner Kraft und Gnade werden kann. Kann man auch beten. Oder betet man, Herr, befrei ihn von den Römern. Lass ihn rauskommen aus dem Knast. Merkt ihr den Unterschied? Wofür betet man dann? Betet man für die scheinbar realistischen, etwas kleineren Ziele? Oder hat man den Mumm in den Knochen, um zu den großen Zielen zu beten, die vielleicht gar nicht so wahrscheinlich sind, dass die überhaupt Wirklichkeit werden? Es ist in so einer Situation echt nicht so dolle ermutigend, für das richtig große Ziel zu beten, oder? Und da frage ich mich, haben die in der Situation ein eher bescheidenes Gebetsziel? Haben sie ein eher realistisches Gebetsziel? Wobei natürlich die Frage ist, was heißt hier überhaupt realistisch in dem Zusammenhang? Was heißt hier in dem Zusammenhang ein realistisches Gebetsziel? Könnte es sein, dass das realistische Gebetsziel sich an den düsteren Realitäten orientiert, die Petrus nun mal hat? Und dafür braucht man dann nicht so doll viel Glaubensmut, oder? Herr, stehe ihm bei, lass ihn deine Kraft erfahren und so weiter. Nicht, dass das ein schlechtes Gebetsziel wäre. Oder haben Sie ein realistisches Gebetsziel, das sich vornehmlich an der Realität Gottes orientiert? Also ganz im Sinne von, der Herr hat Himmel und Erde gemacht, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Merkt ihr was? Worauf gucke ich eigentlich mit meinem Gebetsziel? Oder vielleicht haben Sie sogar, jetzt setze ich noch mal eins oben drauf, vielleicht haben Sie sogar ein unverschämt mutiges Gebetsziel. Etwa im Sinne von Epheser 3, ab Vers 19, da sagt Paulus, wir bitten für euch, für alle Erkenntnis übersteigende Liebe zu Christus, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun mag, vermag über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter und in Ewigkeit. Also sprich, orientiere ich mich mehr an der Realität Gottes, wo ich weiß, Gott kann viel, viel mehr tun, als ich mir auch nur im Traum ausdenken kann. Also gut, wollen wir mal ein bisschen frech und mutig sein und ein sehr hohes, ambitioniertes Ziel setzen, für das wir noch so gerade eben die Zuversicht aufbringen können, dass wir für dieses große Megaziel beten. Das darf ruhig ein bisschen zu groß sein. Vielleicht ein bisschen überdreht groß. Aber hey, wenn Gott sagt, dass er erhört, mehr als wir erbeten und erbittet haben, dass Gott das immer noch toppen will, dann wären wir doch blöd, wenn wir kleine Ziele hätten, oder? Lass uns doch lieber große Ziele haben. Also wenn das so ist, dann kann es eigentlich nur super werden, wenn wir anfangen zu beten. Dann können wir wirklich gespannt sein auf den Segen und auf das Gute, das Gott da vorbereitet hat, weil das wird richtig gut und da möchten wir gern dabei sein, wenn Gott das anfängt umzusetzen, weil das ist dann richtig stark. Da freut man sich richtig drauf. Bei diesen Wundern Gottes, da wollen wir gerne Augenzeugen sein, oder? Ich gehe mal davon aus, dass die Gemeinde inständig gebetet hat und dass sie sich dabei hohe Glaubensziele gesetzt haben. Sie beten also ungefähr sinngemäß, Vater im Himmel, im Namen Jesu beten wir, dass Petrus befreit wird und dass diese Befreiung zu einem starken Zeugnis deiner Kraft und Vollmacht wird unter den Menschen und viele Menschen zum Glauben an Christus kommen. Vielleicht haben sie ungefähr so gebetet. Das finde ich schon starkes und ambitioniertes Gebetsziel. Und wenn ich mir das dann so vorstelle, merke ich, dass das gar nicht so einfach ist, in so einer Situation mit der Hintergrunderfahrung, die sie gemacht haben, mit ihren anderen gemeindeleitenden Leuten, die alle im Knast gewesen waren, trotzdem so mutig zu beten und Gott das immer noch zuzutrauen, dass er hilft und rettet und dass er seine Leute da rausholt. Viel zu oft bin ich doch eher kleingläubig und ich verheddere mich dann in den sogenannten Sachzwängen und in der logischen Analyse der Situation und in der logischen Analyse der sachlichen Faktoren, die meine Situation ausmachen, die man so in Rechenkästchen packen kann. Dann gucke ich mir das alles an und denke mir, das kann gar nicht klappen. Kennt ihr das? Geht ihr da auch manchmal so logisch ran und denkt, ja, wie kann das alles funktionieren? Merkt ihr was? Ich finde, so redet der Unglaube. Ich formuliere das mal bewusst ein bisschen platt und auch ein bisschen blöd. So redet der Unglaube, oder? Glaubst du an den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde oder glaubst du an die Allmacht der Sachzwänge? Wenn ich das so doof formuliere, würde jeder sagen, nee, ich glaube doch an Gott, oder? Ich glaube nicht an die Sachzwänge. Und im Alltag glauben wir dann doch wieder an die Sachzwänge. Komisch, oder? Ich sage ja schon gar nicht, dass der Glaube an die Möglichkeiten und an die Wunder Gottes sonderlich vernünftig wäre. Weil, wie gesagt, Sachzwänge, logische Analyse, da merken wir, 1 und 1 gibt 2 und eben nicht 17. Kann gar nicht klappen. Aber wie war das noch? Der Realist rechnet mit den Wundern Gottes. Weil Gott ist der Fachmann für Wunder. Gott hat immer noch mehr Möglichkeiten, als wir mit unserer Rechenkästchen-Methode ausrechnen können. Gott hat auch die unbekannten Variablen noch auf dem Plan, die wir nicht gesehen haben. Und dann sieht die Welt nämlich anders aus. Unsere Glaubenszuversicht stützt sich nun mal nicht auf die Dinge, die wir sehen können und die wir mit so einer vernünftigen Wahrscheinlichkeitsrechnung einkalkulieren können. Nee, unser Glaube stützt sich auf die Möglichkeiten Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat und der die Welt in seiner Hand hält und auch mein kleines Leben in seiner Hand hält. Es ist ja eher so, wie das in Hebräer 11, Vers 1 und 2 ziemlich treffend beschrieben wird. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Ja, ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sehen kann, nämlich das Eingreifen Gottes. Und dann passiert es, Nummer 3. Gott greift ein durch den Engel. Auch an der Stelle ganz großes Kino. Wie im besten Science-Fiction-Film. Abenteuer pur. Plötzlich geht im tiefsten Gefängnis die himmlische Flutlichtanlage an. Taghell im tiefsten Keller verließ. Aber Petrus schläft immer noch. Wie kann man da schlafen, frage ich mich. Aber okay, der Engel Gottes kommt, er stupst ihn so richtig in die Seite, damit der überhaupt erstmal ein bisschen wach wird. Meine Güte, hat der Nerven, dass der immer noch schlafen kann. Und dann auf einmal macht's klack, 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 klack. Und einer nach der anderen fallen die Eisenfesseln ihm von Ketten, ihm von Händen und Füßen. Einfach so. Von den Wachen ist in diesem ganzen Zusammenhang komischerweise überhaupt nicht die Rede. Die spielen offensichtlich überhaupt keine Rolle. Ob die 2 und 2 oder 4 und 4 sind, völlig wurscht. Die Wachen haben nichts zu sagen. Überhaupt, mit einem Engel Gottes will sich nicht ernsthaft jemand anlegen, oder? Lieber nicht. Die Wachen sind raus. Und der Engel muss dem Petrus jede Kleinigkeit sagen. So verdödelt ist er. Nämlich, gürte dich, zieh deine Sandalen an. Ja? Beinahe hätte er noch den Mantel vergessen, wirft er noch deinen Mantel über. Und Petrus macht tap, tap, tap und läuft dem Engel hinterher. Der Engel geht einfach nur schnurstracks an allen Wachen vorbei. Von den Wachen ist schon wieder keine Rede. Bis zum letzten Tor, das in die Stadt reingeht. Tor geht auf. Engel geht raus, Petrus geht raus, himmlisches Flutlicht geht aus, alles dunkel, Petrus steht allein auf der Gasse. Jetzt ist er froh, dass er den Mantel dabei hat, weil jetzt ist kalt. Und jetzt wird er richtig wach. Vers 11, Petrus sagt, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hatte. Jetzt dämmert's ihm. Und dann fängt er an, das Naheliegende zu tun. Er geht zu seinen Leuten, er geht zur Gemeinde. Zu den Menschen, wo er weiß, die haben für ihn gebetet. Haben sie Petrus erwartet? So nach dem Motto, na endlich bist du da, wir haben schließlich die ganze Nacht für dich gebetet, jetzt komm mal rein und erzähl. Warum hat denn das so lange gedauert? Irgendwie auch nicht. Nummer 4, die Reaktion der Gemeinde. Stellt euch das mal vor, der klopft an der Tür, die Magd macht auf, freut sich, macht die Tür wieder vor der Nase zu. Das ist irgendwie doof, ne? Dann geht die Magd rein in die Gebetsversammlung und stört die und sagt, Petrus steht vor der Tür und die sagen, du hast einen Vogel. Kann gar nicht sein. So ungefähr war das offensichtlich. Nein, sie macht ihm tatsächlich die Tür vor der Nase wieder zu, aber die anderen drinnen in der Gebetsgemeinschaft reagieren auch nicht so viel besser, als sie da rausplatzt und sagt, Petrus ist da. Vers 15, da sagten sie ihr zu, du bist nicht bei Sinnen. An der Stelle auch nochmal tief durchatmen, wie ist diese Reaktion zu verstehen? Sind sie einfach nur überrumpelt? Ist es Fassungslosigkeit? Oder vielleicht Unglaube? Rechnen sie selber nicht wirklich damit, dass ihre Gebete erhört worden sind und können das gar nicht fassen? Wie kann das sein? Wofür haben sie denn dann so inständig die ganze Zeit gebetet, wenn sie nicht mit der Gebetserhörung rechnen? Und die Fragen gehen ja noch weiter. Haben sie eigentlich wirklich im Glauben gebetet? Oder war da mehr Zweifel, so dieses Hin- und Hergerissensein, vielleicht tut Gott was, vielleicht auch nicht, mal gucken, was passiert? Wie zuversichtlich und erwartungsvoll und glaubensstark war ihr Fürbittegebet eigentlich? Vielleicht war da gar nicht diese felsenfeste, unerschütterliche Zuversicht, der nicht wankende Glaube, der sagt, na klar, Gott rettet Petrus, sicher doch. Vielleicht haben sie auch in Anfechtung und in Verzweiflung gebetet. Mit zittrigem Herzen. Und gar nicht so sehr im Brustton der Überzeugung und Gewissheit, dass Gott es schon irgendwie hinkriegen wird mit dem Petrus. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie die gebetet haben, Gott hat ihn gerettet. Einfach so. Ob die jetzt das mega glaubensstarke Gebet gebetet haben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, sie haben inständig gebetet. Vielleicht im festen Glauben, vielleicht in Verzweiflung, vielleicht in Anfechtung. Die ganze Palette mag vertreten gewesen sein, ja. Aber sie haben sich hingesetzt und haben gebetet und haben diese ganze Befindlichkeit, ihren Glauben, ihren Unglauben, haben sie alles zu Gott gebracht und gesagt, Gott, hilf Petrus. Das haben sie gemacht. Und da haben sie nicht locker gelassen und haben richtig Gas gegeben. Und das Wunder geschieht. Petrus wird gerettet. Und alle sind fassungslos und überrascht. Ich finde, sie mussten gar nicht diese Glaubenssuperhelden sein bei ihrem Gebet. Mussten sie gar nicht. Sie haben einfach gebetet. Sie haben sich mit all ihrer Befindlichkeit, mit all ihren Sorgen, ihren Gedanken, ihrem Hin- und Hergerissensein und vielleicht auch mit ihrer Glaubensstärke, ja, mag ja sein, sie haben sich mit all dem, haben sie sich Gott anvertraut und haben gesagt, Gott, hier sind wir und wir beten für unseren Freund und Bruder Petrus, hilf ihm, rette ihn. Das haben sie gemacht. Und Gott hat geholfen. Einfach so. Zur Ehre Gottes. Und zum Schluss haben alle gemerkt, sowas kann man nicht machen. Das war auch kein Zufall. Das war auch kein, ne, dass sich einer verplappert hat in der römischen Behörde. So wie damals, als es um die Öffnung der Mauer ging und der sich auf der Pressekonferenz verplappert hat und alle überrascht waren. Nee, die Grenze ist auf. Ist ihm so rausgerutscht auf einmal. Ist alles nicht gewesen, sondern Gott hat eingegriffen. Und Petrus war gerettet. Zur Ehre Gottes. Und so dürfen wir beten. Mit allem Drum und Dran. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das ganz gut dazu passt. Seid fröhlich in der Hoffnung. Dankeschön, Heiko.